Friede von Gott, unserem Vater, und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Lass mich beginnen, indem ich den Predigttext lese. Der Predigttext steht in Hebräer 2, Vers 5 bis 13. Und ich empfehle, dass ihr es mit aufschlagt, weil wir werden viel uns da drin bewegen. Hebräer 2, Vers 5 bis 13. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du ihn gedenkst? Oder dass der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber des Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen inmitten der Gemeinde. Ich will dir Lob singen. Und wiederum: Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Unser Predigttext steht im Hebräerbrief. Darum lasst mich kurz zuerst zusammenfassen, was so die groben Züge des Hebräerbriefs sind. Zentral im Hebräerbrief geht es um Gemeinschaft mit Gott und wie diese Gemeinschaft einzig und allein durch Jesus möglich ist. Der Hebräerbrief geht dann alle möglichen Aspekte dieser Gemeinschaft durch. Ja, zum Beispiel in Kapitel 1 ging es um den wichtigsten Aspekt. Gemeinschaft mit Gott, was ist das Wichtigste? Na, Gott. Der Hebräerbrief zeigt uns dann ausführlich, warum Jesus dort wichtig ist. Jesus selber ist Gott. Überhaupt kein Zweifel. In Kapitel 1, Vers 10 heißt es von Jesus: Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Das zeigt uns, Jesus ist nicht nur ein weiser Mann, ein charismatischer Führer, ein großer Philosoph seiner Zeit gewesen. Das ist das, was in der Regel die Historiker und Wissenschaftler Jesus machen, wenn wir heutzutage von ihnen hören. Nein, der Hebräerbrief ist klar. Jesus ist Gott. Das bedeutet, alles, was Jesus sagt, hat eine unausweichliche Autorität und Vollmacht. Und genau deswegen ist seine Botschaft keine Spekulation, keine Vermutung, keine schöne Idee, kein wohlgemeinter Rat. Jesu Botschaft ist die Wahrheit. Darum solltest du ihm glauben. Darum kannst du ihn nicht ignorieren. Und nur weil Jesus Gott ist, ist das, was er am Kreuz für uns getan hat, um Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen, zuverlässig, gültig. Wäre er nur ein Mensch gewesen, wäre er einfach nur ein inspirierender Märtyrer. Aber so ist es Gott gewesen und deswegen hat es Wirkung, was Jesus getan hat. Nachdem wir das jetzt klargestellt haben, Jesus, Gott, wer ist Gott? Darum ging es im Hebräerbrief zuletzt. Beschäftigt sich jetzt der Hebräerbrief mit dem nächsten Aspekt in dieser Gemeinschaft mit Gott. wer soll diese Gemeinschaft haben? Der Mensch. Jetzt geht es um den Menschen in unserem Predigtext. Wer ist der Mensch? Was ist Menschlichkeit? Das ist eine Frage, auf die wir sehr viele Antworten finden, wenn wir uns nach Antworten umsehen. Ja, es gibt irre viele Zitate, was menschlich ist, was Menschlichkeit ist. Ja, die einen betonen, dass es vor allem das Mitleid, das Mitgefühl ist, was den Menschen ausmacht. Auf der anderen Seite sind die meisten Zitate, die man findet, das, was beschreibt, wie der Mensch das Schlimmste aller Tiere ist, seinen Begierden verfallen. Das, was den Menschen vom Monster trennt, ist quasi nur, dass er keine Haare am ganzen Körper hat. Oder das sind die meisten Zitate, die wir finden. Auch in Filmen ist es sehr interessant. Es wird immer diese Balance geschlagen zwischen, eigentlich ist der Mensch das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Und dann wird Brutalität und alles Mögliche, Unmoral wird geschildert. Aber dann wird immer wieder darauf verwiesen, aber doch versucht dieser Mensch in dem, was er ist, Mitgefühl zu zeigen und Zusammenhalt und irgendwie diese hoffnungsvolle Sicht wird dort präsentiert. Was ist der Mensch? In dem Film Avengers Age of Ultron, ganz großer Film, geht es um zwei Roboter. Der eine soll die Welt beschützen, aber sieht in dem Menschen eben nur das Böse und deswegen beschließt er, die Menschen zu verändern, indem er sie vernichtet. Der andere sieht ihre Menschlichkeit und das Mitgefühl. Und am Ende, nachdem die beiden dann viel gegeneinander gekämpft haben und so, und der Böse ist besiegt, dann sagt der Gute zu dem Bösen, ja, Menschen versuchen das Sinnlose, aber es ist Anmut in ihrem Scheitern. Was für eine komische Aussage. Was ist der Mensch? Was ist Menschlichkeit? Der Hebräerbrief erklärt uns zu Anfang unseres Textes, wer der Mensch eigentlich ist. Ja, auch hier, wie in Kapitel 1, als Gott vorgestellt wird, läuft dieser Vergleich über die Engel. Er vergleicht den Menschen mit den Engeln, um zu zeigen, wer Gott ist, der Mensch ist. Und dasselbe macht er in Kapitel 1 mit Gott. Ja, in Vers 5 lesen wir, denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Auf der einen Seite haben wir die Engel. Die Engel sind mächtige, furchteinflößende Wesen mit übernatürlicher Kraft. Gottes Diener, direkt von ihm ausgesandt, um seinen Willen und seine Vollmacht auszuführen und zu vertreten. Und auf der anderen Seite haben wir den Menschen. Aber wen hat Gott als Herrscher über diese zukünftige Welt, von der es hier steht, bestimmt? Den Menschen. Unerwartete Entscheidung, wenn wir darüber nachdenken. Aber der Text verweist uns jetzt als Begründung auf das Alte Testament. Auf Psalm 8, um genau zu sein. Um unsere Vorstellung von Menschen ein wenig aufzufrischen. Auch Psalm 8 startet bei Gott. Ja, im Psalm 8, Vers 4 zum Beispiel ist es, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Ja, der Psalmist fragt sich, wenn ich sehe, wie groß diese Dinge sind, die deine Macht beweisen, der Mond, die Sterne, das Universum, was dagegen ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Ja, was ist der Mensch? Und jetzt erinnert uns der Psalm daran, was der Mensch eigentlich ist und sein soll. Er führt uns zurück ganz an den Anfang der Bibel, zur Schöpfung, dahin, wo Gott selbst gesagt hat, wer der Mensch sein soll. Und er paraphrasiert es. Du hast ihn nur ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Das heißt, der Mensch ist nicht übernatürlich. Der Mensch ist nicht eine direkte Verlängerung wie von Gottes Autorität und Macht, wie die Engel es sind. Das ist der Mensch nicht. Zumindest nicht auf diese direkte Weise. Aber mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Das sagt die Bibel. Der Mensch ist in Gottes Ebenbild geschaffen. Das sind die Engel nicht. Gott schuf den Menschen auf einzigartige Weise, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ja, das ist der Sinn von dieser Ebenbildlichkeit. Das ist der Sinn. Lasst uns Menschen machen. Ganz zu Anfang bei der Schöpfung. Er macht sich den Menschen in Ebenbild, in dem Menschen ein Ebenbild, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das hebt den Menschen von allen Geschöpfen ab. Der Mensch ist etwas Besonderes. Ebenbildlichkeit. Was heißt das? Das heißt, Gottes Eigenschaften sind in den Menschen hineingelegt. Ja, der Gott ist in den Menschen wiederzuerkennen. Ja, wir sind auf gewisse Weise wie Gott. Ja, es ist keine 1:1 Kopie, aber es ist Gottes Wesen in dem Wesen des Menschen sichtbar. Zum Beispiel, der Mensch hat einen Geist, ja, oder eine Seele, oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ja, der Mensch hat Verstand, der Mensch hat Wünsche, der Mensch hat Gefühle, er hat Träume, was auch immer, er denkt. Er hat Ziele. Der Mensch ist kreativ. Schöpferisch, könnte man sagen. Der Mensch ist ein Wesen, das Gemeinschaft sucht, braucht und lebt. Das sind Eigenschaften Gottes. Das sind die Eigenschaften, die den Menschen von allen anderen Geschöpfen unterscheiden. Ja, auch von den Engeln. Die Engel haben keine Pläne. Die haben keine Wünsche und keine Ziele. Die tun das, was Gott ihnen sagt. Und Engel sind auch nicht kreativ. Das ist das, was den Menschen von allen anderen Geschöpfen abhebt. Von den Tieren und von den Engeln und von in allem, was ihr euch vorstellen könnt. Und mit diesen Eigenschaften kann der Mensch auf eine vollkommen einzigartige Weise Gott ehren, Gott lieben und Gott anbeten. Er kann all diese Eigenschaften, die so einzigartig sind, die er von Gott direkt bekommen hat, nutzen, um Gott anzubeten, was der Sinn der gesamten Schöpfung ist. Aber nichts kann es so gut wie der Mensch. Darum hat Gott den Menschen geschaffen. Um Gott anzubeten auf diese wunderbare, einzigartige Weise, die nur der Mensch kann. Darum sprechen wir von Menschenwürde. Gott hat den Menschen mit Herrlichkeit und Ehre oder mit Herrlichkeit und Würde gekrönt, weil der Mensch das Ebenbild Gottes ist und auf diese Weise eine Beziehung zu Gott haben kann, die für alle anderen Geschöpfe vollkommen ausgeschlossen ist. Menschlichkeit in diesem Sinne ist also das, was seine Ebenbildlichkeit beschreibt. Das, was den Menschen ausmacht, ist seine Ebenbildlichkeit. Das ist Menschlichkeit. Und da fällt auch die klassische Menschlichkeit von wegen Mitgefühl rein. Der Mensch kann Mitgefühl fühlen und Liebe, weil er Gottes Ebenbild ist. Menschlichkeit ist die Ebenbildlichkeit. Ich gehe hier ein bisschen ins theoretische Detail, weil das ist, was wir unbedingt brauchen. Festes Grundwissen. Wir müssen wissen, wer der Mensch ist. Der Mensch, wer er ist, das ist dadurch bestimmt, wer Gott ist. Wer der Mensch ist, ist dadurch bestimmt, wer Gott ist. Das dürfen wir nicht vergessen, weil in der Welt um uns herum wird uns alles andere verkauft. Ja, in den Filmen, in den Schulen, in der Wissenschaft, in der Politik, überall, in allen Bereichen wird das Bild des Menschen verzerrt. Und zwar auf übelste Weise und sehr pfiffig teilweise. Aber das ist logisch, weil Gott wird abgelehnt. Wie soll man das richtige Menschenbild vertreten, wenn man Gott ablehnt, wo doch der Mensch von Gott gebildet ist. Der offensichtlichste Verdreher dieses Zusammenhangs ist die Evolutionstheorie. Ja, das ist klar, weil der Mensch ist von alleine entstanden. Alles, was im Zusammenhang mit der Evolutionstheorie steht, kann kein realistisches und richtiges Menschenbild haben. In einer konsequenten Evolutionstheorie hat der Mensch keine Würde. Der Mensch ist einfach nur die nächste Entwicklungsstufe irgendeines Tieres, zufällig entstanden, gar kein Sinn, könnte auch nicht existieren. Oder andersrum, der Mensch hat zu viel Würde, weil er ist diese Superentwicklung, die sich von allen anderen Entwicklungsstufen abhebt, die auf einmal denken kann, und auf einmal ist der Mensch quasi das Beste, was es gibt. Aber aus dem falschen Grund. Ja, also egal in welche Richtung die Evolutionstheorie geht, das Menschenbild ist total verdreht. Und alles, was wir heutzutage erleben, entspringt quasi dort. Alle Philosophien. Ja, eine Philosophie, die auf der Evolutionstheorie aufbaut, muss ja jetzt den Menschen irgendwie anders Wert geben. Wenn der Wert nicht von Gott kommt, muss der Wert irgendwo anders herkommen. Wo kommt der Wert her? Von seiner Identität, seiner Sexualität, seinen Errungenschaften, seinen Besitz, seine Bedeutung für die Gesellschaft. Ja, also Materialismus, Individualismus, Utilitarismus, Sozialismus, auch Rassismus und viele mehr. Ohne Gott bleibt uns nur ein großes Muss aus Worten und Ideologien. Lass mich ein Muss schildern, das nicht ganz so offensichtlich wie diese eben genannten gegen unser Menschenbild geht. So, die Erfinder dieser Denkweise waren irgendwelche Philosophen in Mitte des 20. Jahrhunderts. Einer der bekanntesten ist Jean-Paul Sartre oder so. Aber ich verschone euch mit weiteren Namen. Die Weltanschauung funktioniert so. Diese Menschen haben sich gefragt, warte, oder wir machen es einfacher. Stellt euch vor, es gibt keinen Grund für eure Existenz. Stellt euch vor, ihr seid einfach nur irgendein Zellhaufen, aus Zufall entstanden und aus irgendwelchen Gründen könnt ihr denken. Aus irgendwelchen Gründen ist euer Körper so konzipiert, entstanden, dass ihr Gedanken formulieren könnt. Aber was gibt diesen Gedanken Bedeutung? Was gibt euch Bedeutung? Was ist der Sinn? Eigentlich eine ganz einfache Frage. Ja, Gedanken sind doch nur Elektrizität, die durch unsere Neuronen fließt. Oder warte, vielleicht sind unsere Gedanken auch nur Elektrizität, die durch eine Computerplatine fließt. Könnten wir es beweisen? Könnten wir beweisen, dass wir nicht alle nur irgendeine Computersimulation sind? Oder irgendwas anderes? Was kann uns das bestätigen, dass wir wirklich existieren? Was kann uns zeigen, dass unsere Existenz wahr ist? Euer Fühlen. Ja, ihr spürt die Luft. Ihr spürt die Wärme des Sommers und die Kälte des Wassers. Hunger, Kitzeln auf der Haut. Ihr fühlt es und es bestätigt euch, diese Welt ist echt. Sie ist wahr. Diese Philosophie sagt, das Wahrnehmen beweist unsere Existenz. Darum nennt sie sich wahrscheinlich Existenzialismus oder so. Der Existenzialismus. Lass mich grob die Stoßrichtung zusammenfassen. Und ihr werdet sehen, es ist nur halb so fremd, wie es jetzt gerade klang. Ja, wenn Erfahrung die höchste Erkenntnisquelle ist, dann bedeutet das, Erleben ist wichtiger als Wissen. Weil das wissen wir schon. Handeln ist wichtiger als Nachdenken. Liebe ist wichtiger als Gesetz. Persönlichkeit als Prinzip. Das Individuum ist wichtiger als die Gesellschaft. Das ist jetzt alles ziemlich vereinfacht. Aber ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr irgendwo diese Sichtweisen seht, geht es auf den Existenzialismus zurück. Diese Grundlage beherrscht das Denken nicht nur in unserer Kultur, nicht nur in der Politik, nicht nur in den Schulen, nein, in unseren Gemeinden, in unserem Glauben. Wir merken meistens gar nicht, wie falsche Menschenbilder, falsche Weltanschauungen unser Denken prägen. Aber wenn ihr euch und eure Prägung nur ansatzweise so gut in dieser Aufzählung wiedergefunden habt, wie ich mich, dann sollte das hoffentlich klar geworden sein, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, wer der Mensch ist. Der Mensch ist nicht das Produkt des Zufalls, irgendeiner Entwicklung und auch nicht eines geführten Zufalls, wie es viele Christen sagen. Nein, der Mensch ist ein von Gott sorgfältig gestaltetes Ebenbild mit sehr bewussten Eigenschaften und einem ganz klaren Sinn. Dieser Sinn ist, Gott anzubeten mit genau diesen Eigenschaften. Eine dieser Eigenschaften, oder die wichtigste könnte man sagen, und die zeigt uns jetzt Psalm 8, wenn er fortfährt: Ihn hast du über die Werke deiner Hände gesetzt, alles hast du seinen Füßen unterworfen. Nicht nur in der Art und in seiner Beschaffenheit ist der Mensch außergewöhnlich, sondern Gott hat ihm die gesamte Schöpfung unterstellt. Der Mensch soll über diese Erde regieren und sie sich untertan machen. Und auch das ist Ebenbildlichkeit. Schließlich ist Gott der Herrscher über alles. Und hierin soll unsere Ebenbildlichkeit ausgedrückt sein. Das ist unsere Aufgabe. Der Mensch soll über diese Schöpfung herrschen. Die gesamte Schöpfung soll dem Menschen dienen, damit der Mensch alle Bereiche seiner Ebenbildlichkeit nutzen kann, um Gott anzubeten. Das ist die Schöpfung in 1. Mose 2. Soweit sind wir schon in der Bibel gekommen. 1. Mose 2. Das soll der Mensch sein. 1. Mose 3 geht es in eine ganz andere Richtung, als dieses Menschenbild voraussetzt. Ja, wir haben den Sündenfall. Und dann geht alles bergab. Und das sieht auch der Hebräerbrief. Ja. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Und das ist endlich eine Aussage des Hebräerbriefs, die auf Anhieb Sinn ergibt, oder nicht? Der Mensch herrscht nicht über die Schöpfung. Tatsächlich ist das eine der absurdesten, albernsten Aussagen, die ich seit langem gesagt habe. Der Mensch herrscht überhaupt nicht über die Schöpfung. Mensch und Erde, das ist maximal eine ganz schlechte und unangenehme Zusammenarbeit. Das haben die Wissenschaftler zumindest vollkommen richtig erkannt. Wer von uns das Gefühl hat, Herr über die Schöpfung zu sein, der hat diesen Sommer noch nicht draußen gesessen und wurde von Mücken zerfressen. Wer das Gefühl hat, Herr über die Schöpfung zu sein, der war letztes Jahr, als das im ganzen Land Städte durch den Regen weggeflossen sind, wortwörtlich weggeschwommen, irgendwo anders und hat das nicht mitbekommen. Der hat wahrscheinlich auch noch nie versucht, eine Zimmerpflanze am Leben zu halten, ohne dass diese schimmelt oder nach 2 Wochen eingeht. Oder das geht nur mir so. Wir sind nicht Herren über diese Welt. Aber gleichzeitig ist die Welt gekennzeichnet von der Tyrannei des Menschen. Zerstörung und Verschmutzung. Wenn wir Herren über diese Welt wären, dann hätten wir uns wahrscheinlich nicht 2 Jahre vor irgendeinem Virus verkrochen, voller Angst und Sorge, von der Welt getötet zu werden. Nein, nur mit Kampf sind wir Menschen in der Lage, uns die Natur zu unterwerfen. Gleichzeitig sind unsere Bemühungen und Fortschritte und unsere Herrschaft Gift für diese Natur. Nein, das ist keine Herrschaft. Wir brauchen gar nicht in die weite Welt gucken oder auf irgendwelche Naturkatastrophen, um das Problem hier zu sehen. Wir herrschen nicht einmal über unsere eigene Natur. Wir sind von Unsicherheit und Arroganz, von falscher Selbsteinschätzung und Selbstverachtung geplagt. Meistens von allem gleichzeitig. Warum warst du frustriert mit deiner Frau? Warum warst du ungnädig mit deinem Mann? Warum warst du lieblos zu deinen Kindern? Treulos zu deinem Arbeitgeber? Feindselig gegen deinen Nächsten? Wir beherrschen unsere Natur nicht. So sehr es auch manchmal unser Wunsch ist, das zu tun. Wir sind im Krieg mit unserem Auftrag. Nein, wir sind im Krieg mit uns selber. Wir sind im Krieg mit Gott. Das ist Sünde. Aber dadurch wird diese Ebenbildlichkeit vollkommen verzerrt. Unsere Ebenbildlichkeit ist entstellt. Wir können nichts an unserer Ebenbildlichkeit nutzen, um Gott zu ehren. Aber dadurch erfüllt sie nicht mehr ihren Zweck. Sie ist auf groteske Weise zweckentfremdet. Von der Herrlichkeit und Ehre, mit der Gott den Menschen gekrönt hat, ist kaum noch etwas zu sehen. Aber das ist der Mensch, den wir kennen. Aber was den Menschen eigentlich ausmacht, ist entstellt. Es ist nicht mehr da, geradezu. Der Mensch ist quasi unmenschlich. Nein, wir sehen noch nicht, dass uns alles unterworfen ist. Das ist der Idealzustand in den ersten zwei Kapiteln der Bibel. Aber jetzt sehen wir nicht, dass uns alles unterworfen ist. Aber an dieser Stelle können wir uns trotzdem ein paar Fragen stellen. Betrachten wir unsere Mitmenschen als Ebenbilder Gottes? Begegnen wir ihnen mit der Würde und Wertschätzung, die diese Ebenbildlichkeit einfordert? Nutzen wir unsere Ebenbildlichkeit in allen Bereichen unseres Menschseins, um Gott anzubeten? Unsere Kreativität, unseren Wunsch nach Gemeinschaft, unsere Gefühle, unseren Verstand, unsere Herrschaft über die Schöpfung. Was würde das für mich persönlich bedeuten? Welche dieser Eigenschaften ist bei mir besonders ausgeprägt? Wie kann ich auf besondere Weise Gott ehren, indem ich meine Ebenbildlichkeit nutze? Was muss ich ändern? Jetzt sehen wir noch nicht, dass uns alles unterworfen ist. Aber wir kommen zum zweiten Punkt. Und der heißt Jesus, der vollkommene Mensch. Der Hebräerbrief bietet uns eine Lösung an. Wir sehen noch nicht, dass dem Menschen alles unterworfen ist. Aber, sagt der Hebräerbrief in Vers 9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade den Tod für alle schmecken. Diese Beschreibung aus Psalm 8, die trifft jetzt auf Jesus zu. Ja? Jesus, Christus, Gottes Sohn, vollkommen Gott, erniedrigt sich und wird ein Mensch. Jesus war aber auch nicht nur als Mensch niedriger als die Engel, er war ja trotzdem Gottes Sohn. trotzdem Gott. Aber jetzt geht er bis ans Äußerste und erniedrigt sich noch weiter, dass er auch unter die Engel kommt. Er kommt unter alles, was diese Schöpfung hat. Jesus erniedrigt sich als das Niedrigste, was überhaupt vorstellbar ist. Er wird die niedrigste vorstellbare Existenz. Weil er lädt alles auf sich, was diese Schöpfung verzerrt, was diese Schöpfung entstellt, was diese Schöpfung verdreht. Die Sünde und den Tod. Der Hebräerbrief in Vers 10. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist. Also, es war Gott angemessen. Da er so viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Es war Gott angemessen. Der vollkommene Gott wird Mensch und Mensch wird in seinem Leiden, seiner absoluten Entstellung und Erniedrigung vollendet. Was heißt das? Wie kann Gott perfektioniert werden? Gott ist doch vollkommen und Jesus doch auch. Er wurde durch seine Leiden vollendet. Ganz einfach. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Solange dieser Preis des Todes nicht gezahlt wurde, gibt es kein Heil, keine Rettung, keine Vergebung, keine Gemeinschaft. Gibt es nicht. Solange der Mensch nicht das tut, wozu er geschaffen wurde, gibt es keine Gemeinschaft. Damit Jesus, also Urheber dieses Heils, werden kann, muss er durch sein Leiden vollendet werden. Ja, nur wenn er stirbt und diesen Tod bezahlt, kann er unser vollkommener Retter sein. Jesus wurde in seinem Leiden für seine Aufgabe für uns perfektioniert. So absurd das auch klingt. Jesus wurde in seinem Leiden für seine Aufgabe, unser Heil zu sein, perfektioniert. Dieser Satz ist bedeutungsvoll auf vielen Ebenen und es ist im Grunde das, was der Hebräerbrief immer wieder behandelt, auf allen Ebenen. Heute wollen wir vor allem drei betrachten. Erstens, Jesus wurde das perfekte Opfer. Jesus ist der vollkommene Mensch. Ja, der Hebräerbrief sagt an einer anderen Stelle, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Also Jesus, der vollkommene Ausdruck von Gottes Wesens. Jesus ist das perfekte Ebenbild. Ein Mensch, der alle Aspekte seiner Menschlichkeit genutzt hat, um Gott zu ehren. Jesus hat es wirklich getan. Jesus konnte es. Ein makelloser Stellvertreter. Und nur darum, weil er dieser perfekte Mensch war, ist sein Leiden ausreichend, um unsere Schuld wegzunehmen. Zweitens, Jesus wurde das perfekte Bild der Liebe und Gnade Gottes. Ja, der Text sagt, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er so viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Es war Gott angemessen. Das ist ein verrücktes Wort. Gott fand es angemessen, seinen Sohn auf bitterste Weise für uns Sünder sterben zu lassen. Gott meint, es wäre den Umständen entsprechend. Adäquat. Römer 5 beschreibt es auch so, in Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich kann dem nicht mehr hinzufügen. Ja, aber lasst mich weiterlesen, weil es ist schön. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohns, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Und damit kommen wir zum dritten Aspekt. Jesus wurde der perfekte Erstgeborene. Jesus ist nicht tot geblieben. Der Hebräerbrief sagt, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen seines Todesleidens, jetzt aber mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Jesus ist mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt und damit ist er der erste Mensch, dem diese Ehre und Herrlichkeit wieder zuteil wird. Weil wir Menschen haben sie nicht mehr. Aber noch mehr, die Herrlichkeit und Ehre ist so viel größer und schöner und eigentlich ist es überhaupt gar kein Vergleich zu dieser ursprünglichen Herrlichkeit und Ehre. Ja? Jesus hat viel mehr bekommen, als dem ursprünglichen Menschen überhaupt zustand. Jesus ist Gottes Sohn und Erbe. Nicht nur ein Ebenbild. Auch ist Jesus jetzt die gesamte Schöpfung unterworfen. Aber nicht auf die Weise, wie sie dem Menschen unterworfen sein sollte, wie ein Diener oder Stellvertreter Gottes, sondern als Erbe. Das sind zwei erhebliche Unterschiede. Dem einen gehört es quasi und der andere verwaltet es nur. Jesus erfüllt alles, was der Mensch sein soll, nur besser. Ja? Er ist das perfekte Ebenbild. Er hält die perfekte Herrschaft über die Welt. Jesus ist der vollkommene Mensch. Er ist eine neue Form des Menschseins tatsächlich. Ja? Jesus ist jetzt nicht mehr Mensch nach Adams Art, sondern nach Jesus Art. Jetzt könnte man sich fragen, hat jetzt Jesus einfach den Menschen in seiner Rolle ersetzt? Ja, wir haben jetzt einen neuen Menschen, ist der alte Mensch jetzt nichts mehr wert? Hat er seinen Sinn verfehlt? Und die Antwort ist ja. Ja, der alte Mensch hat seinen Sinn verfehlt. Ja, Jesus ersetzt den Menschen in seiner Aufgabe. Jesus ist dieses Ebenbild, was diese Ehre Gottes vollkommen erfüllt. Aber er macht das nicht alleine. Ja, wie euch vielleicht aufgefallen ist, redet der Hebräerbrief die ganze Zeit nicht nur von Jesus als dem Sohn, sondern auch von vielen Söhnen und Brüdern und noch mehr Kindern. Ab Vers 11 lesen wir, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Ja, als Mensch ist Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt. Jesus ist aus Gott entstanden, quasi. Genauso sind wir von Gott als seine Geschöpfe. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Ja, das sind Zitate aus dem Alten Testament wieder, die Jesus in den Mund gelegt sind, die er gebetet und gesagt hat. Jesus nennt uns Brüder. Das ist absurd, weil Jesus ist der Sohn Gottes. Ja? Das heißt, wir sind dann, wenn wir Jesu Brüder sind, sind wir Kinder Gottes. Kindern Gottes, das ist so viel mehr als das, was ursprünglich in dieser Ebenbildlichkeit des Geschöpfes dargestellt ist. Ja, Kinder Gottes zu sein, ist diese neue Ebene der Schöpfung. Das sind diese Zitate, wo Jesus uns Brüder nennt. Die kommen aus Psalm 22 und Jesaja 8. Ja, nirgendwo in der Bibel finden wir die Situation von Jesus am Kreuz so sehr geschildert wie in Psalm 22. Ja, es beginnt mit dem, was Jesus am Kreuz sagt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann werden alle Sachen, die ihm am Kreuz geschehen, sehr ausführlich aus der Ich-Perspektive geschildert. Wenn irgendetwas Jesus Todesleiden beschreibt, ist es Psalm 22. Und wie gesagt, fast alles, was Jesus am Kreuz sagt, ist aus Psalm 22 zitiert. Jesus betet also diesen Psalm mit Sicherheit am Kreuz. Er wird den gesamten Psalm vor Augen gehabt haben. Aber ab der Hälfte kippt dieser Psalm von der schrecklichen und grausamen Beschreibung von Jesu Leiden in Hoffnung auf Gott. Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten deiner Gemeinde will ich dir Lob singen. Mitten in diesem Leiden. Ein ähnliches Muster im Jesaja 8, ja, was Jesus an den tiefsten Abgrund des Todes führt. Nein, am tiefsten Abgrund des Todes ist Jesus mit Lob gefüllt. Jesus richtet sich in diesem schlimmsten Moment vorstellbar auf sein Ziel aus. Er wusste, dass er durch Gottes Gnade diese Brüder zur Rettung und Herrlichkeit führen würde, wenn er in seinem Leiden vollendet wird. Das war Jesus vollkommen klar. Jesus hat Gott gelobt, weil er wusste, dass es ihm Brüder und Schwestern verschaffen würde. Jesus war von Anfang an auf dieses Ziel ausgerichtet, mitten in dem schlimmsten Moment, den wir uns nicht vorstellen können, der nicht vorstellbar ist, war es seine Freude, dass Brüder zu dieser Ehre hinzukommen. Diese Brüder sind der Grund für Jesus' Leiden, damit alle, die auf Jesus vertrauen, durch ihn gerecht werden und die Sohnschaft empfangen. Jesus wird nicht nur der vollkommene Mensch, der Erbe Gottes, sondern er macht uns zu Mitmenschen, zu Miterben von sich selber. Er nennt uns seine Brüder. Auch wir werden mit dieser außergewöhnlichen, absurden Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Die Bibel spricht davon, dass die, die auf Christus vertrauen, wiedergeboren sind. Ja, das bedeutet, sie werden wiedergeboren als diese neue Art Mensch durch Christus. Die Bibel sagt, wir sind eine neue Schöpfung. Ja, jetzt wird es schwierig. Wir haben ja keine Cinderella-Verwandlung erlebt, wo wir auf einmal das schöne Kleid anhaben, sondern wir sind immer noch dieselben Menschen. Und wir haben bereits festgestellt, dass es unserer Realität entspricht, dass wir nicht diese perfekte Art Mensch sind. Ja? Die Schöpfung ist uns nicht unterworfen. Das sehen wir noch nicht. Darum lasst uns nochmal von vorne bei dem Text anfangen. Denn nicht den Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Ja, zuerst einmal reden wir eigentlich hier in diesem Text von der zukünftigen Welt. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat bereits die Perspektive des Miterben und ich habe uns nur den langen Weg drumherum geführt. Aber es ist auch das Interessante an dem Psalm 8. Psalm 8 beschreibt das, was der Mensch sein sollte bei der Schöpfung, das, was Jesus jetzt ist und das, was wir einmal sein werden. Gott wird diese Welt erneuern. Er wird alles Schlechte, alles Böse entfernen. Da werden keine Angst, keine Träne, keine Sünde sein. Der Himmel ist, das ist der Himmel. Dort werden auch wir endlich erneuert. Dort werden wir in vollkommener Weise diese Menschen nach der Art Jesu sein. Kinder und Erben Gottes, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das ist unsere Perspektive. Das ist unser Ziel. Und es ist eine Ewigkeit, in der Vergleich zu unserer Lebzeit, es ist mehr als das, was wir uns vorstellen können. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das feste Versprechen. Wir sehen es noch nicht. Aber der Mensch auf Jesu Art ist mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt, wenn er diese Welt erneuert. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm diese Welt unterworfen ist. Noch leben wir in dieser nicht zukünftigen Welt, sondern in der gegenwärtigen. Aber darum ist es notwendig, dass wir, wie der Hebräerbrief sagt, auf Jesus sehen, dass wir jetzt Jesus sehen. Ja, Jesus, dem bereits auch diese Welt unterworfen ist. Christus, Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Schon jetzt. Und wir sind auch schon jetzt seine Miterben. Auch schon jetzt. Die Bibel beschreibt uns schon jetzt als neue Menschen. Unsere Ebenbildlichkeit ist auch schon jetzt wiederhergestellt, indem wir immer in das Ebenbild unseres großen Bruders, Heiland und Retters, verändert werden. Vielleicht stellen wir uns das so vor, wenn man irgendwo einen neuen Job anfängt. Ja, man wird eingestellt für eine sehr spezifische Aufgabe. Zum Beispiel, man soll zwei sehr konkrete Maschinen für eine sehr konkrete Aufgabe bedienen. Man wird eingestellt und man muss erstmal angelernt werden. Das heißt, es gibt diese Phase, wo man quasi schon diese eine verantwortliche Person für diese Maschinen ist, es aber noch nicht ist, weil man noch von dem, der vorher zuständig war oder wie auch immer, eingearbeitet wird. Man ist noch nicht der Ansprechpartner für alle in dieser Firma, die dann irgendwas von diesen Maschinen brauchen oder so, aber theoretisch ist man es schon, weil das ist der einzige Grund, warum man in der Firma ist und bezahlt wird. Ja, und so ungefähr können wir uns das vorstellen. Wir sind bereits angestellt fest als die, die einmal die Bediener dieser Maschine sein werden. Aber noch sind wir es nicht. Noch werden wir langsam in das Bild unseres Vorreiters, unseres großen Bruders, hineingeformt. In Jesus sind wir jetzt schon Teilhaber dieser Herrschaft. Darum ist es die Aufgabe eines jeden Christen, sich in dieses Ebenbild verändern zu lassen. Darum, weil wir dann schon hier unsere Menschlichkeit, das, warum wir Mensch sind, wozu wir geschaffen wurden, zu leben. Wie soll das gehen? Wie können wir in dieses Ebenbild verändert werden? Wir müssen Jesus kennenlernen. Ganz einfach. Durch sein Wort. Hier zeigt uns Jesus, wer er ist. Gott offenbart sich in der Bibel. Bibel lesen. Dieses Wort, das Wort Gottes hat die Kraft, uns zu verändern. Wie soll das noch gehen? Zweitens, ist Jesus Herrschaft. Jesus regiert über alles. Die gesamte Welt. Ihm ist alles unterworfen. Und so dient die gesamte Welt diesem einen Zweck, dass wir Gott ehren. Ja, Jesus führt uns, gibt uns, was wir brauchen, wen wir brauchen, wie wir es brauchen, um ihm ähnlicher zu werden. Diese ganze Welt wird von Jesus regiert, um uns dahin zu führen. Und dann der dritte Punkt. Wir werden vollendet durch Leiden. Ja, wir werden nicht einfach aus dieser Welt rausgenommen und schon in dieses Bild verändert, weil wir wären nicht vollendet. Jesus musste leiden, um vollendet zu werden. Das Leiden hat ihn perfekt gemacht, um unser Retter zu sein. Wenn wir also jetzt in Jesu Ebenbild verändert werden sollen, wenn das ist, was das Beste ist, dann muss es durch Leiden geschehen. Darum sind wir in dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, um in sein Bild verändert zu werden. Und diese Welt gibt uns das Leiden, was wir dazu brauchen. Leid ist das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Alle menschlichen Bemühungen drehen sich darum, Leid von sich selbst, von anderen abzuwenden. Aber für uns ist Leiden der Bereich, in dem wir Jesus am ähnlichsten sein können. Jesus wurde im Leiden vollendet. Ist das nicht cool, wenn wir ihm nachahmen dürfen? Wir brauchen das Leiden nicht zu suchen, es kommt von alleine zu uns. Auch wenn das so klingt, als würden wir uns jetzt ins Leid stürzen. Man muss auch nicht traurig sein, wenn es kein Leiden in deinem Leben gibt gerade. Es gibt Leiden. Und selbst wenn es nur ist, dass du deinen alten Menschen sterben lassen musst. Dass wir die Sache, die uns immer wichtig war, die wir immer für schön fanden, loslassen müssen, damit wir Gott besser nachfolgen können. Wenn wir unseren Stolz begraben müssen, ist es oft schon Leiden genug für uns. Da wir es aber nicht von alleine tun, lässt Gott uns in der Regel wirklich leiden, damit wir vollendet werden. Was für ein unglaublicher Trost. Wir können Jesus in seinem Leiden nahe sein. Es ist uns wieder möglich, menschlich zu sein, im ursprünglichen Sinne. Wir sind in der Lage, diese Menschen zu sein, die Ebenbilder Gottes. Wir erlangen mit jeder kleinen Veränderung, die Jesus in uns bewirkt, ein Stück Ebenbildlichkeit zurück. Wir können die Aspekte unserer Menschlichkeit wieder in dem Sinn nutzen, in dem einen Sinn nutzen, zu dem sie geschaffen wurden. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Wir können ihn anbeten. Und mit diesem Punkt möchte ich noch einmal die Fragen vom ersten Punkt hervorholen. Ja. In dieser Perspektive, wer wir jetzt als Menschen sind, betrachten wir unsere Mitmenschen als Ebenbilder Gottes? Und begegnen ihnen mit der Würde und Wertschätzung, die diese Ebenbildlichkeit einfordert? Lass mich das erweitern. Lieben wir unsere Mitmenschen, deren Ebenbildlichkeit durch die Sünde entstellt ist, so wie Jesus uns liebte, als wir noch Sünder waren? Lieben wir unsere Brüder, die Söhne und Töchter Gottes, als die Menschen, für die unser Retter gestorben ist? Und lieben wir sie als seine Ebenbilder, durch die wir ihn besser kennenlernen dürfen? Nutzen wir unsere Ebenbildlichkeit, also alle Bereiche unseres Menschseins, um Gott anzubeten? Unsere Kreativität, unseren Wunsch nach Gemeinschaft, unsere Gefühle, unseren Verstand, unsere Herrschaft über die Schöpfung. Auch ein Gemüsegarten kann Gott ehren. Was würde das für mich persönlich bedeuten? Welcher dieser Eigenschaften ist bei mir besonders ausgeprägt? Wie kann ich damit auf besondere Weise Gott ehren? Was muss ich ändern? Diese Fragen klagen uns nicht mehr an. Sie sind keine Hürde, die wir nicht überwinden können. kein schlechtes Gewissen, das wir uns einreden müssen. Nein, diese Fragen sind unsere Möglichkeiten. Diese Fragen sollten uns anspornen, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, all diese Dinge helfen uns, unsere Menschlichkeit zu entfalten. Ich möchte uns noch einmal auf Römer 5 hinweisen. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Christus lebt und wird uns durch seine Liebe zur Herrlichkeit führen. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.